Das Gespräch auf ERF Plus.
Tun einfach gut.
Ein Euroklinik für Quechua in Peru. So heißt die folgende Sendung. Es handelt sich um eine Wiederholung aus dem Juli 2025.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Simone Nickel. Mein Gast ist heute Dr. Klaus-Dieter John. Gemeinsam mit seiner Frau Dr. Martina John engagiert er sich für die Ärmsten der Armen im Hochland von Peru. In den Bergdörfern lebt die einheimische Volksgruppe der Quechua oft unter schwierigen Bedingungen. Ohne Strom, ohne sauberes Wasser, ohne den Zugang zu medizinischer Hilfe. Um ihre Not zu lindern, eröffnet das Ärztepaar 2007 ein modernes Krankenhaus in den Anden. Mittlerweile ist das humanitäre Hilfswerk Diospi Sujana gewachsen. Es gibt eine Augen- und Zahnklinik, eine Schule und ein Medienzentrum mit Radio- und TV-Studios. Auf 2600 Metern Höhe ist ein Ort der Hoffnung entstanden. Wie es möglich wurde, eine 100-Betten-Klinik mit Hightech-Geräten auszustatten, eine einzigartige Hilfsorganisation in den Anden aufzubauen und trotz aller Widrigkeiten Gott zu vertrauen, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Dr. Klaus-Dieter John.
Danke für die Einladung.
Wenn ich an die Quechua-Bevölkerung denke, dann habe ich so ein bestimmtes Bild vor Augen. Frauen mit Hut, pechschwarze Haare, farbenprächtige Kleidung, in einem Tuch auf dem Rücken ein Kind. Sie leben ja schon viele Jahre in den Anden und begegnen den Nachkommen der Inka häufig. Was verbinden Sie mit den Quechua?
Eine Volksgruppe, die bittere Jahre hinter sich hat. Also die Spanier haben Südamerika erobert, 1535 kam Pizarro nach Peru. Viele sind gestorben in diesem Gemetzel, das dann folgte, in der Sklaverei und durch die Krankheiten, die die Spanier mitbrachten. Eine Volksgruppe mit einem schlechten Selbstwertgefühl, muss man sagen. Eine Volksgruppe, die oft im Aberglauben lebt und die eine traurige Zukunft hat. Also die Politiker nehmen die Quechua als Wähler wahr alle 5 Jahre. Wenn eine Präsidentenwahl ansteht, aber im Prinzip sind sie doch verlassen und recht einsam in den Bergdörfern. Und genau diesen Leuten wollten wir helfen.
Wie kam das, als Sie sich vor 20 Jahren überlegt haben, dort oben, hoch oben in den Bergen, eine moderne Klinik zu bauen? Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Da muss man ein bisschen weiter ausholen. Meine Frau und ich, wir kennen uns ja schon seit 47 Jahren aus der Schule. Sie war 16, ich war 17. Und wir haben damals in der Schule festgestellt, wir haben das Gleiche vor. Medizin studieren, ein Leben lang in der dritten Welt etwas bewegen. Und dann haben wir geheiratet. Meine Frau wurde Kinderärztin, ich Chirurg. Und es hat sich die Gelegenheit aufgetan, 1991 mal 3 Monate Südamerika zu bereisen, im Wesentlichen Peru. Wir waren aber auch einige Wochen in Bolivien und in Ecuador und sahen die Not der Menschen dort im Bergland mit eigenen Augen. Wir waren natürlich gepackt und sagten uns, also wir wollten immer ein Krankenhaus bauen, warum nicht hier in Peru? Dann zogen wir 2003 mit unseren Kindern in dieses Bergdorf. Wir nächtigten fast 3 Monate auf Matratzen am Boden eines Lehmhauses. Und es sollte ein modernes Krankenhaus mit Hightech entstehen, was natürlich Menschen gesehen, es war Schwachsinn, also undurchführbar. Aber dann wurde es spannend, weil Gott sich eingeschaltet hat in die Geschichte und dann passierten so viele Wunder, die ich mit Begeisterung erzähle.
Mhm. Von diesen Wundern können Sie uns jetzt gerade auch ein bisschen was erzählen, weil das war ja doch ein großes Mammutprojekt, was Sie da angefangen haben. Man hätte ja auch kleinere Brötchen backen können, einfach eine kleine Gesundheitsstation einrichten können und sich später vergrößern. Aber Sie haben gleich groß gedacht. Warum?
Wir haben groß gedacht, das Leben ist kurz, unsere Lebenszeit bemessen und wir wollten in diesen, sagen wir mal, 20, 25 Jahren, die uns zur Verfügung stehen, viel bewegen, vielen Leuten helfen. Und wir lebten damals ja von Spenden, von der Hand in den Mund, ohne garantiertes Budget und haben sogar auf Spendenaufrufe verzichtet, in öffentlichen Vorträgen, in den Infobriefen, hatten immer so eine gewisse Panik, Ungewissheit. Und dann als Krönung erschienen einige Leute abends auf der Baustelle in der Dunkelheit und sagten, wir kommen vom Kulturinstitut und das ist ja ein Riesenprojekt hier, aber sie haben gar nicht unsere Lizenz. Vielleicht gibt es hier Tonscherben der Inkas, Ruinen da unten im Boden, wer weiß. Dann kommt ein paar Tage später der Brief, Schluss aus, hier tut sich nichts mehr. Strafe 700.000 US-Dollar. Das war natürlich der Tod des Projektes. Wir haben gebibbert, wir haben gebetet und ich rief den Botschafter an, könnten Sie uns helfen, beim neu gewählten Staatspräsidenten Alan Gazir oder seiner Gattin Pilar Norris eine Audienz zu bekommen? Und seine Antwort, unmöglich, absurd. Aber 8 Tage später waren wir bei Pilar Norris, der Gattin des Staatschefs, haben unsere Arbeit vorgestellt. Und seit jenem Tag, 4. Juli 2006, ist Pilar Norris unsere Matrina. Das bedeutet, die gute Fee, sie muss uns helfen, wenn wir in Schwierigkeiten stecken. Es kam nie zum Baustoff, wir haben weitergebaut, wir haben nie eine Strafe bezahlt, aber wir hatten Angst. Wir haben oft Angst und erleben in dieser Not, dass Gott uns oft im letzten Augenblick raushaut.
Diospi Sujana heißt ihr Hospital. Das ist ein Ausdruck aus der Quechua-Sprache, der bedeutet, wir vertrauen auf Gott. Das ist ja schon mal ein ganz klares Statement. Aber wie Sie jetzt schon angedeutet haben, es war nicht immer leicht, Gott zu vertrauen. Sind Sie immer mal wieder ins Trudeln gekommen, haben gezweifelt?
Nicht leicht, man könnte sagen, es war immer schwer. Wir müssen permanent durch Krisen, durch das dunkle Tal der Tränen. Nur so ein aktuelles Beispiel. Wir haben ja auch Leute, die sich darüber ärgern, dass das Krankenhaus ständig in den Medien ist. 6 Staatspräsidenten haben uns besucht oder eingeladen in den Palast. 68 Fernsehreportagen im Land, im Prinzip kennt uns da jeder. Und das schafft eine Menge Neid. Und vor 7 Jahren, 2018, starb mal ein Patient nach einem Verkehrsunfall. Und eine Gruppe von Männern, vielleicht auch Frauen im Hintergrund, haben versucht, diesen Tod zu instrumentalisieren, um uns eine fahrlässige Tötung anzudichten. Also das hat uns 6 Jahre beschäftigt. Es ging um, wir wollten horrende Zahlungen an die Familie und darüber hinaus. Am Ende haben wir alles gewonnen. Aber 6 Jahre hatten wir doch große Angst. Es gibt eine Gruppe von Anwälten, Olachea, 80 Anwälte, die uns seit 2010 kostenlos vertreten, um uns zu helfen. Ein Riesensegen. Ich glaube, ohne diese Hilfe, diese Anwälte, hätten wir schon oft aufgeben müssen.
Ein Krankenhaus zu bauen, ein modernes Krankenhaus zu bauen, auch auszustatten und auch zu unterhalten, kostet ja jede Menge Geld. Was ist Ihr Konzept? Wie kriegen Sie das hin?
Tja, und wir haben keinen Fundraiser. Ich habe viele Geschichten, Vorträge gehalten, mittlerweile über 3.400 in 28 Ländern. 6 Monate bin ich unterwegs, aber nach den Vorträgen bitten wir nicht um Geld. Wir erzählen eine Geschichte des Glaubens und fokussieren uns auf den Aspekt des Glaubens und ermuntern die Leute, über den Glauben mit uns zu reden. Jeder Vortrag, der dauert so eine Stunde, beinhaltet auch so 10, 12 Geschichten, wo jeder einsieht, egal wer weltanschaulich unterwegs ist, jeder Atheist versteht das, man kann es nicht erklären. Ja? Und ist eine Steilvorlage, der Vortrag, um sich Gedanken zu machen, ob nicht der Gott aus alter Zeit real existiert. Und wir sagen, er tut es und wir beten und wir vertrauen ihm. Wir haben oft Angst, aber wir wollen seinen Willen tun in einer Welt, die immer kälter wird, immer dunkler, egoistischer. Und wir leben die tollsten Sachen auf dieser Reise mit diesem Gott. Und ich kann es manchmal selbst kaum glauben, was ich da so erzähle. 4 Bücher, 1.000 Seiten, 200 Geschichten, aber so war's, ja. Und ist ein Vorrecht, muss ich sagen, dass ich eine Geschichte hoffentlich spannend erzählen darf, die absolut stimmt. Das ist das Beste. Nichts ausgedacht, kein Roman. Und freue mich jedes Mal bei diesen Geschichten, dass wir mittendrin standen. Wir haben das durchgeschwitzt. Und Gott war real, sichtbar. Und diese Geschichte macht ja mittlerweile in vielen Ländern Katholiken und Protestanten gleichermaßen Mut, dass der Gott aus alter Zeit da ist. Er lohnt sich, ihm zu vertrauen.
Erzählen Sie uns eine Geschichte, wo Sie wirklich erlebt haben, da war Gott real bei Ihnen und hat Ihnen geholfen.
Da gibt es sehr, sehr viele Geschichten.
Also die Bücher sind, raus.
Die Bücher sind voll davon. Wir werden demnächst einen 6. Arbeitszweig eröffnen. Und zwar eine Art Bibelschule, ein Freizeitheim. Mit vielen Jugendlichen, aber auch Erwachsene werden dann dort Gelegenheit haben, mehr von der Bibel zu erfahren und im Glauben voranzukommen. Ja, und dieser Arbeitszweig wird dann ab Herbst geleitet werden von den Lächeles. Tobias und Marilene Lächele kommen aus dem Süddeutschen, aus dem Schwabenland, Laichingen, bei Ulm. So, und diese Geschichte, die ist sowas von genial. Der Tobias war bei uns mal vor 12, 13 Jahren als Medizintechniker. Da hat er ein Praktikum gemacht. Und dann ist er abgedampft. Wir wussten nur, das ist ein fähiger junger Mann. Er hat geheiratet, eine hübsche Frau, die Marilene. Aber die sagte, du musst wissen, also in die Mission gehe ich nicht. Wir machen hier in Deutschland und aktiv in der Kirchengemeinde alles bestens, aber in die Mission gehen wir nicht. Und da passierte Folgendes. Wir hatten einen Medizintechniker, das war jetzt 10 Jahre später, und über den habe ich mich ziemlich geärgert. Und dann bin ich hoch in mein Büro, wutschnaubend, und rief noch so rüber in den Verwaltungsrat. Ich kannte mal jemanden, rufe ich jetzt an. Bekam aus unserem Heimatbüro, ja, wir haben ja Sekretärin da, seine aktuelle Telefonnummer und ruft den an. Genau an diesem Tag hatte er sich beworben bei Ulrich Medical in Ulm, das ist ein Medizintechnikunternehmen. Aha. Und es war klar, er kriegt die Stelle, hat da seinen Master gemacht, er kann mit Leuten gut, er ist irrefähig, man merkt das sofort, dass der Mann fähig ist. Und jetzt kommt er zurück um 3 Uhr, früher als erwartet. Trauriges Gesicht. Was ist los, fragt Marilene. Ja, ich habe die Stelle doch nicht bekommen. Man hat mir eine Stelle angeboten im Ausland, viel Reiserei, wäre oft weg. Jetzt sitzen die beide da am Tisch und beten. Glas Apfelsaft. Ich muss dazu sagen, die Marilene war hochschwanger. Und als sie sagen, Gott, wir verstehen das nicht, zeig uns doch den Weg, klingelt das Telefon paar Minuten später, das war ich. Ich kannte, vor 10 Jahren hatte ich mich mit ihnen getroffen, aber ihre aktuelle Situation wäre mir völlig unbekannt. Und dann fragt er mich, sagt er seiner Frau, Marilene, ich war eingespeichert, noch von damals, Klaus John aus Peru. Da sagt sie, ich glaube, mir wird schlecht. Ja, sie merkte genau, wir beten hier, Absage. Also, kurz und gut, die kamen zu uns, sind jetzt seit 4,5 Jahren da und werden dann diese Bibelschule leiten mit Herzblut. Ja, in Anlehnung an die Fackelträgerbewegung. Also eine Geschichte, die zeigt, dass Gott tatsächlich führt auf wundersame Weise. Und gerade wenn man so ein Stoppschild bekommt, was bedeutet das denn? Die hatten sich schon überlegt, ein Haus zu bauen oder zu kaufen in Laichingen. Das ist nämlich bei Ulm. Und alles war super eingetütet. Ein kleines Kind, schwanger mit dem nächsten. Und dann kam es ganz anders. Jetzt sind sie bei uns. Ja. Mhm. Also irre Geschichte und ich erzähle die sehr gerne.
Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen erklären, wie Sie zu Ihren Mitarbeitern kommen. Und zwar, diese Mitarbeiter kommen aus aller Herren Länder, kann man fast sagen, international. Und die bekommen jetzt auch nicht so ein Gehalt wie sonst. Erklären Sie uns das Konzept.
Wir haben 300 Mitarbeiter mittlerweile. Wir machen eine Kinderclubarbeit, so ähnlich wie die Pfadfinder, das Krankenhaus. Wir haben jetzt fast 600.000 Patientenbesuche registriert. Die kommen aus allen Bundesstaaten des Landes, sind oft stundenlang unterwegs in Bussen. Dann haben wir einen Radiokanal gegründet. In 5 Bundesstaaten sind wir präsent über UKW-Türme oben auf den Bergen und Satellit. Ja, und machen seit 2,5 Jahren Festivals, Jugendfestivals. Da kommen 1.000 Jugendliche 5 Tage mit christlichen Musikgruppen, aber auch Zeugnissen, Workshops, Sport, Kultur, mit allem drum und dran. Wir hatten jetzt beim letzten Festival 2025, die letzten 5 Tage im April, 4.500 Jugendliche bei uns in einer ganz großen Zeltstadt. So, und alleine die Zelte sind ja unbezahlbar. Unbezahlbar. Und da bin ich beim europäischen Marktführer World of Tents in René in Belgien und erzähle die Geschichte von die Hospiziana und frage dann in die Runde, in diesem Sitzungssaal, glaubt hier jemand an Gott? Schweigen, schweigen. Und dann sagt ein Mann auf der anderen Tischseite, an Gott habe ich noch nie gedacht in meinem Leben. Aber World of Tents hat für über 600.000 Euro nagelneue Zelte gespendet für Christi Jugendfestivals in den Anden. Und es ist unglaublich. Die Jugendlichen machen ja so schwere Zeiten durch. Bei diesen Festivals können sie ihren Ballast abladen, mit Seelsorgern reden, mit Pastoren. Und jedes Jahr sind es zwischen 700 und 800, die einen Neuanfang im Leben machen, als Christen im Vertrauen auf Gott. Also, das ist der 5. Arbeitszweig, der 6. habe ich erwähnt, wird diese Bibelschule. Und also sehr bunt aufgestellt mit diesen 300 Mitarbeitern zur Bezahlung. Etwa 50 sind immer Missionare. Die kommen für 3 Jahre oder länger. Die müssen Freundeskreise aufbauen Und ihr Leben auch, jeder auf seine Weise, wie Gott sie führt und Wunder tut, das ist irre. Ja? Aber natürlich, die Peruaner werden bezahlt. Wir sind einer der wichtigsten Arbeitgeber im Bundesstaat geworden. Über das Krankenhaus hinaus und die Schule, die wir ja auch haben, die wurde gegründet 2014, leben, möchte ich mal sagen, insgesamt vielleicht 1000 Leute vom Krankenhaus direkt und indirekt. Es gibt 100 Taxifahrer, die leben vom Patientenshuttle. Die ganzen Hotels, Restaurants, Läden da im Ort Kurawasi haben Vorteile durch das Krankenhaus. Und jeder kennt uns, jeder weiß, ein Krankenhaus des Glaubens. Die Peruaner schätzen uns. Und man sieht ja auch den Impact, den wir haben mittlerweile in der Gesellschaft dadurch, dass alle Staatspräsidenten uns entweder besuchen oder einladen in den Palast.
Sie haben es schon gesagt, fast 600.000 Patienten.
586.000 waren es am 30. Mai. Mhm. 4.000 im Monat kommen hinzu. Also noch 200 Monate sind wir bei 600.000.
Mhm. Pro Tag, wie viel kommen zu Ihnen? Wie viel
Patienten? Ja, also es kommen viele. Und auch nicht alle werden behandelt.
Ja.
Das ist der Fluch der guten Tat. Sie kommen von überall, stehen Schlange. Und dann werden am Morgen die Tickets ausgelost nach Fachbereich. Also so viele Kinder. Wir haben zwei Kinderärztin vielleicht oder drei. Wie viel können die sehen? Wird ausgelost. Gefäßchirurgie, Urologie, meist auch Traumatologie, also Knochenbrüche, was auch immer. Wir haben 15 Abteilungen und leider ist es so, dass auch Patienten dann mehrere Tage Schlange stehen und kommen gar nicht rein.
Aber Sie gucken schon auch, wer ist jetzt ganz ernsthaft krank, wer muss sofort behandelt
Notfälle
werden.
Notfälle kommen immer rein, Tag und Nacht, das ist gar keine Frage. Mhm. Aber die Patienten, die kommen auch zu uns, weil sie mit diesem Krankenhaus, die Hospiziana, vielleicht auch eine übernatürliche Heilung erwarten. Sie wissen ja, die Hospiziana ist ein Krankenhaus des Glaubens. Alle säkularen Medien haben das aufgegriffen, das Krankenhaus des Glaubens, wo Menschen arbeiten, die nicht Geld verdienen wollen, sondern sie wollen Liebe. Also wir hatten ja so viele Fernsehteams bei uns und dann ein säkulares Team hat die Patienten interviewt und es sagte eine ganz einfache Frau: Ich bin eine ganz einfache Campesine, Bauersfrau. Ich werde hier behandelt, als ob ich die Gattin des Staatschefs wäre. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht, ja? Und das ist unser Ziel, dass wir alle Menschen mit Liebe und Respekt behandeln, weil Gott alle Menschen lieb hat. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich im Nadelstreifenanzug komme oder mit Barfuß oder Autoreifensandalen, ja? Das tragen viele. Natürlich hat jedes Krankenhaus auch seine Probleme, ist klar. Wir haben immer Engpässe, wir suchen immer neue Mitarbeiter. Ja, Gynäkologie, Traumatologie, Augenheilkunde, Anästhesie. Aber die Patienten gehen sehr dankbar nach Hause. Mhm. Und sagen ihrer Ortschaft, dann egal wo sie herkommen, die haben mich so gut behandelt. Und einen Monat später kommt ein ganzer Bus an mit 25 Leuten, Nachbarschaft und Bekanntschaft. Das Schöne ist am Krankenhaus, ein ganz modernes Krankenhaus wie in Deutschland. Wir haben jetzt ein MRT, darauf können wir noch nachher zurückkommen, ein CT. Alles ist hervorragend ausgestattet. Die modernste Klinik für Orthopädie, Prothesen, Arm- und Beinprothesen, Intensivstation mit 10 Betten. Die Patienten sind aber arm. Also wir haben hier diese tolle Situation, die beste Medizin für die Ärmsten. Und morgens hören Sie sogar in der Krankenhauskirche die Botschaft des Glaubens. Wir haben über 5000 Gottesdienste gefeiert, Montag bis Freitag. Im Wartesaal läuft der Jesusfilm auf Spanisch oder auf Quechua. Also diese Patienten, die gekommen sind, plus ihre Verwandten und Freunde, die sie ja begleiten, haben die Botschaft des Glaubens alle gehört und sind dankbar nach Hause gereist. Und ich muss auch ganz offen sagen, Zehntausende haben an unserem Krankenhaus die Entscheidung getroffen, als Christen zu leben. Und wir wissen von unseren Analysen, die wir angestellt haben, dass die Hälfte dieser Leute, die mit dem Pastor reden und beten, ein Neues Testament geschenkt bekommen, danach Kirchgemeinden besuchen und aktiv ihr Christsein leben.
Sie haben also morgens immer eine Andacht?
Ein Gottesdienst sogar.
Ein Gottesdienst?
Halbe Stunde mit zwei Liedern, eine Predigt, noch ein Lied, Ansagen. Ja, und das geht den Leuten ins Herz. Das ist unglaublich. Für viele in Deutschland ist ein Gottesdienst vielleicht langweilig, aber bei uns holen die Patienten sofort ihre Handys raus. Jeder hat es gibt 34 Millionen Peruaner, wahrscheinlich 70 Millionen Handys. Noch aus dem dritten Unterrock kommt ein Handy zum Vorschein. Sie filmen die Lieder oder die Predigt. Die Leute sind total offen für den Glauben. Total offen.
Erzählen Sie uns die Geschichte eines Patienten, die Sie ganz besonders berührt hat.
Also vor 4 Wochen, ich mache Magen-Dickdarm-Spiegelung. Und da hatte ich eine junge Frau, 27 Jahre alt, sie kam aus Südperu am Titicacasee. Auf 3800 Meter Höhe lebt sie, keine Eltern, bitterarm. Und der ganze Darm war voller Polypen. Und jeder Polyp kann entarten. Sie hatte hunderte Polypen. Und ich bekam gestern die Bilder von ihrer Operation. Sie wurde vorgestern operiert. Der ganze Dickdarm musste entfernt werden. Aber jetzt hat sie keine Blutungen mehr und keine kolikartigen Schmerzen mehr. Und sie muss keine Angst haben, dass da ein Krebsgeschwür heranwächst. Jetzt hat sie einen Anuspreter, der wird dann rückverlegt. Wahrscheinlich in 2 Monaten.
Also ein künstlicher Ausgang?
Ja, genau. Und dann, aber in 2 Monaten, wenn es rückverlegt ist, dann kann sie ein normales Leben führen, kann heiraten und glücklich sein, ohne diese Beschwerden. Und dass das möglich ist, so eine große Operation, sogar endoskopisch, also nicht offen, sondern durch kleine Öffnungen im Körper, so mit Geräten, ja, die man einführt, das ist eine tolle Sache. Und ich sagte schon, sie ist wirklich sehr, sehr arm. Das heißt, das Krankenhaus bezahlt ihre Behandlung, ich vermute zu 80 oder 90%, wenn es sein muss, auch alles.
Was müssen denn die Patienten bezahlen?
Sie bezahlen 4 Soles, 1 Euro, genau 1 Euro, um gesehen zu werden vom Arzt. Natürlich, wenn man jetzt hochrechnet, eine Operation ist teurer, eine Endoskopie, Computertomographie, dann hochgerechnet von allen Kosten, die anfallen, bezahlen sie 30%. 2/3 also über Spenden.
Sie haben jetzt schon erzählt, dass Ihr Krankenhaus wirklich ausgestattet ist mit Hightech, auch eben mit CT und MRT. Wie war das möglich? Erzählen Sie uns, wie das gelungen ist.
Das war
ist.
Deshalb möglich, das sage ich Ihnen ganz offen, weil Gott diesen Ansatz gesegnet hat. Ich bin mir nicht sicher, dass man das Krankenhaus Diocesiane kopieren könnte. Wahrscheinlich eher nicht. Aber in unserem Fall hat Gott das megamäßig gesegnet, auf eine Art und Weise, die nicht nur spannend ist, auch völlig erstaunlich. Und wir haben ja einen MRT, einen Kernspintomograph, der arbeitet ohne Strahlenbelastung. So ein Gerät ist teuer und diese Geschichte muss ich loswerden. Also Anfang 2022 wollte ein Unternehmer, katholisch, hat 3 Fabriken, in Ellwangen lebt er, der wollte auf Spotify Lieder runterladen, einer Gruppe, die heißt Patchwork. Ich kenne die Gruppe nicht, aber eines ihrer Lieder heißt Gottesbeweis. Keine fromme Gruppe, überhaupt nicht, mehr so eine Ulknummer. Und ein paar Wochen später sieht er in seiner Liste im Smartphone, statt des Liedes ist ein Hörbuch reingerutscht. Ich habe Gott gesehen, mein erstes Buch, gibt es übrigens in 7 Sprachen. Und auf einer Geschäftsreise hat er stundenlang Zeit, sich das anzuhören, ist zu Tränen gerührt, will eine Spende machen. Er vergisst es, hat viel zu tun. Und 18 Monate nach seinem Irrtum auf Spotify gewinnt sein Bruder, Professor Dr. Michael Uder, Ordinarius der Radiologischen Klinik, Uniklinik Erlangen, mit 2 Siemens-Ingenieuren, David Krotzki, Stefan Bieber, den Deutschen Zukunftspreis aus der Hand des Bundespräsidenten. Was haben die ausgeheckt? Nun, ein MRT braucht normalerweise 1500 Liter Helium, um das Gerät, um das System zu kühlen. Das neue Gerät, Ergebnis von 10 Jahren Forschung, 0,7 Liter, ein Durchbruch. Und als Stefan sein Bruder Michael gratuliert, gut gemacht, super, erinnert er sich an das Hörbuch, das er auf Spotify runtergeladen hat. Stellte den Kontakt her und jetzt passierte Folgendes. Die Preisträger haben sich entschieden, ihr gesamtes Preisgeld, das war ihr Geld. Jeder hätte sich einen Mercedes kaufen können, Lamborghini und das haben die gespendet. Und in Anwesenheit des deutschen Bundespräsidenten im Schloss Bellevue am 27. November, Siemens hat das gematcht, den gleichen Betrag, Siemens Caring Hands ebenfalls. Ein Krankenhaus auf diesem Planeten bekam dieses MRT, letzte Generation, modernste Technik, als Spende mit 10 Jahren Garantie, wurde vor 3 Wochen aufgebaut. Gestern wurde der erste Patient durch diese berühmte Röhre geschoben. Also eine Geschichte, wo jeder versteht, jeder. Man kann sie nicht erklären ohne eine höhere Macht. Ich habe die vor 10 Tagen in Erlangen erzählt, im Hörsaal, da saßen 110 Leute, säkulares Publikum, Klinikleiter, Professoren. Und da kriegt doch jeder feuchte Augen und sagt, das gibt's doch gar nicht. Aber Fernsehteams kommen, die Preisträger werden rotes Band durchschneiden. Also wir haben von dieser Sorte 200 Geschichten erlebt in den letzten Jahren. Und ein Hinweis in einer säkularen Gesellschaft, es gibt diesen Gott, doch, man muss ihn ernst nehmen.
Ihr 4. Buch, das Sie geschrieben haben, das heißt ja auch Ein Experiment mit Gott. Beim Experiment weiß man ja nicht so genau, wie es ausgeht. Warum haben Sie diesen Titel gewählt?
Ich habe oft die hospitalen Medien als ein Experiment mit Gott bezeichnet. Wir wollten ein Hightech-Krankenhaus, was es sonst nicht gibt für die Armen. Wir haben da eine Ausnahmestellung. Und man kann auch nicht, ein Ehepaar zieht in die Anden, lebt da auf Matratzen am Boden eines Lehmhauses, so war es 2003, und hat diesen Traum, man würde eher sagen Hirngespinst, ein Multimillionen-Krankenhaus zu gründen. Und dann kamen ja noch viele andere Arbeitszweige hinzu. Sowas geht ja gar nicht. Ich meine, wir sind ja auch nicht ganz blöd. Es geht nicht. Aber Gott hat's gemacht. Durch seine Fügungen und Wunder, sodass am Ende Hunderttausende geholfen haben. Wir haben einen großen Freundeskreis, der regelmäßig hilft. Und 270 Firmen haben auch geholfen. Aber in jeder Geschichte steckt die Hand Gottes drin. Und ich will Ihnen nur mal ein Beispiel sagen. Die Pandemie hat uns sehr schwer gebeutelt und die Flughäfen waren geschlossen. Es gab keinen Flugverkehr. Wir waren völlig isoliert in Peru. Aber jedes Jahr müssen neue Missionare ausreisen, 20 in diese Richtung, 20 reisen zurück. Und Nachschub war unmöglich, weil die Flughäfen geschlossen waren. Und da war ich im Büro von Doris Manke, sie leitet unser Medienzentrum. Ich hatte einen Termin in Deutschland mit Hilfe des deutschen Botschafters, hatten meine Frau und ich einen Platz auf einem humanitären Flug. Es wurden Deutsche ausgeflogen nach Deutschland. Und als ich rausgehe, sage ich, ach Doris, es wäre irgendwie so gut, wenn ich mal dem peruanischen Botschafter in Berlin vorstellen könnte. Mein Gedanke war, dass er unseren Leuten hilft auf humanitären Flügen, nach Peru zu kommen, denn es gab noch Flugmöglichkeiten auf dem Militärflughafen von der Hauptstadt Lima. Sonst war alles geschlossen. Und da sagt die Doris, mit seiner Mama bin ich befreundet. Wow, was? Ruf die an. Alte Dame, ich höre es quer über den Raum. Doris, dass du mich anrufst, toll. Am nächsten Tag eine E-Mail von Elmer Schiale, der war mehrere Jahre Botschafter in Berlin für Peru. 10 Tage später sitzen wir in Berlin, erzählen ihm und 9 weiteren Personen die Geschichte. Er hat 28 Leute auf humanitären Flügen während der Pandemie rübergebracht. Also Gott hat für alles eine Lösung.
Ich glaube, Peru war auch wirklich stark betroffen von Corona.
Über 200.000 Tote.
Viele Menschen sind gestorben.
Sehr viele. Es gibt kaum eine Familie in Peru, die nicht mindestens einen Todesfall zu beklagen hatte. Und die staatlichen Krankenhäuser hatten sich nicht vorbereitet. Man sah diese Bilder, wurden auch in Deutschland gezeigt, wie lange Schlangen vor den Krankenhäusern stehen, der Hoffnung, ein Bett zu bekommen. Manche hatten sogar eine Sauerstoffflasche dabei. Und das sieht man manchmal, die Leute einfach umkippen und tot liegen blieben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es war eine bittere Zeit. Wir waren anfänglich das einzige Krankenhaus im Bundesstaat mit Sauerstoffgeneratoren. Wir hatten nicht nur Beatmungsgeräte, sondern wir haben auch Sauerstoff aus der Luft extrahiert, in Flaschen abgefüllt. Und das müssen Sie sich mal vorstellen. Da kam dann am 22. März 2020 der Gouverneur des Bundesstaates mit den Gesundheitsdirektoren, wollten sich das angucken. Wow, ihr habt 10 Intensivbetten und sogar Generatoren. Dann können wir doch unsere Patienten zu euch schicken. Ihr behandelt die und über die Bezahlung reden wir mal. So, und was jetzt passierte, wir haben viel Geld investiert, natürlich unterschrieben. Aber die Regierung hat nichts eingehalten. 0% eingehalten. Es kam noch gefährlicher. Einer der beiden Kongressabgeordnete, Traumatologe, sieht in uns eine Konkurrenz, der hat einen Gesetzentwurf eingebracht. Er vertrat im Bundesstaat, im Parlament, im Kongresso, dass in der Pandemie die Regierung private Krankenhäuser kontrollieren kann. Der erste Schritt zu einer Verstaatlichung. Und da hört der Spaß auf. Man hat im Laufe der letzten 100 Jahre unzählige Missionskrankenhäuser, blühende Krankenhäuser, verstaatlicht von korrupten Regierungen. Und wir haben uns an das Volk gewandt, YouTube, Facebook, Radio, Fernsehen, eine Botschaft an alle Peruaner, wir sind in Peligro, in Gefahr. Es haben sich in wenigen Tagen 1,6 Millionen bei uns eingeloggt, haben uns unterstützt durch viele Kommentare. Dann waren wir in Lima bei der Zentralregierung, beim Premierminister und auch beim Präsidenten vom Kongress. Also wir waren dann Kopf aus der Schlinge gezogen. Bei so viel Unterstützung wollten die korrupten Politiker in Apurimac sich nicht weiter die Finger verbrennen. Aber ich sage Ihnen eins, wir haben oft ganz große Angst. Das muss ich sagen.
Was ist das, was Sie im Moment aktuell beschäftigt, so als Klinikdirektor?
Ja, also ich bin immer unterwegs und suche Ärzte. Wir operieren meist mit 10 Missionsärzten, die für 3 Jahre kommen, einige auch länger. Es kommt demnächst wieder ein Gynäkologe. Wir hatten ja den Jens Hassfeld 15 Jahre als Missionsarzt bei uns. Der ging dann zurück. Entstand ein Loch leider. Wir suchen immer Traumatologen, jetzt auch Augenärzte, Anästhesisten. Wir haben eine ganze Reihe von Chirurgen. Sexoperationssäle, genauso schön wie in Deutschland, aber wir brauchen Hilfe in der Anästhesie. Jetzt hat sich ein Dr. Jatzke beworben aus Sachsen, aber das ist meine Aufgabe, immer wieder neue Leute zu suchen, die gepackt sind und als Ausdruck ihres Glaubens bei uns mitarbeiten wollen. Also wir könnten nochmal 10 Missionsärzte anheuern, ja? Meine Frau, die erste morgens kommt, die letzte abends geht, sie ist mit Leib und Seele Ärztin. Kümmert sich um Kinder, aber auch Erwachsene, auch arbeitet auf der Intensivstation. Und wir hatten jetzt gerade vor 3 Wochen einen Jungen, 3 Jahre alt, der litt an einer bakteriellen Meningitis, einer Hirnhautentzündung. Vorher ein normaler Junge, kerngesund. Und plötzlich hat er diese bittere Entzündung der Hirnhäute. 3-mal wurde die Familie aus einem staatlichen Krankenhaus nach Hause geschickt. Ist kein Problem, geht mal nach Hause. 3-mal. Und dann landeten sie bei uns. Es war viel zu spät. Natürlich bekamen dann alle Antibiotika, die gebraucht hat, aber der Schaden, der war da. Und diese Geschichte nimmt meine Frau mit nach Hause und mit ins Bett und wacht nachts auf und fragt sich, was kann ich noch ändern an der Therapie, damit diesem Jungen geholfen wird. Also diese vermeintlichen Niederlagen, dass wir kämpfen um das Leben eines Patienten und er stirbt doch oder leidet doch. Also das, die Not und das Elend, das wir sehen, das macht uns sehr zu schaffen.
Was hilft Ihnen da, das zu verarbeiten, damit umzugehen?
Ach na ja, also wir stehen ja morgens auf, ich gehe in mein Büro, knie nieder und bete mir meinen ganzen Frust von der Seele und dann lese ich einen Abschnitt der Bibel. Meine Frau macht das unten im Wohnzimmer und das dauert bei uns recht lange. Wir schütten, also unser ganzes Herz schütten wir vor Gott aus. Und wissen Sie, das ist ganz interessant, meine Frau wurde mal interviewt von Bayern, Bayern 1, der Talk, so. Und das wird in ganz Süddeutschland ausgestrahlt, so 1 Stunde, ein Format, tolles Sendeformat. Und da wurde sie gefragt, sie haben ein Krankenhaus gegründet und Kinder großgezogen, irre, was gibt Ihnen die Kraft? Und da sagte meine Frau, ja, ich stehe morgens früh auf, ich lese einen Abschnitt der Bibel und dann spreche ich ein Gebet. Und dieses Interview, das sehr schön geworden ist, wurde ein paar Tage später ausgestrahlt. Man hatte diese Sequenz herausgeschnitten. Also, dass diese erfolgreiche Missionsärztin, Alumni der Deutschen Studienstiftung, hochbegabt, von ihrem Glauben erzählt, dass sie in der Bibel liest, das war nicht okay. Also, solche Erfahrungen machen wir manchmal auch. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, wir hatten mittlerweile über 120 Fernsehreportagen weltweit. Die meisten säkular und die meisten beziehen sich ausführlich auf unseren Glauben.
Sie haben ja auch ein eigenes Medienzentrum. Warum haben Sie das noch gegründet?
Tja, also wir beamen unser Programm raus. 24 Stunden in 5 Bundesstaaten. Aber auch natürlich sind wir im Streaming, online, überall auf der Welt zu erreichen. Jetzt gerade beim Festival hatten wir 3 Millionen Klicks und wir hatten 550.000 waren es auf diesen sozialen Seiten. Die waren Teil des Festivals. Also ich möchte mal eine Geschichte erzählen, die das so richtig klar macht. Wir sind im Regenwald in der Stadt Puerto Maldonado 2018 auf Sende gegangen, haben einen Turm, 50 Meter hoch, erreichen dort im Prinzip 250.000 Menschen. Und 2 Tage später im Morgengrauen um 5.49 Uhr ruft ein junger Mann an, der war in den 30ern, von Beruf Wächter, also steht irgendwo in der Bank oder an einem Tor und bewacht das. Und er sagte, ich bin total am Ende. Meine Frau ist abgehauen mit einem anderen Typen. Ich wollte mir eben mit meiner Dienstpistole eine Kugel in den Kopf jagen. Doch in der Nachbarschaft, irgendwo lief ein Radio. Es wurde gesagt, Gott ist da, es gibt eine Hoffnung. Ich habe nicht abgedrückt. Diese Geschichte erklärt, warum ein christliches Radio das Beste ist, was es geben kann. Und unser Slogan heißt auch, con mejor mensaje al mundo, mit der besten Botschaft für die Welt. Wir haben Mix, auch mit Nachrichten und natürlich Gesundheit, aber im Wesentlichen ist es der Glaube, Andachten, auch Gottesdienste, Interviews auf Spanisch und auf Quechua, Musik, sehr viel Musik, auch die Festivals werden live rausgebeamt. Es gibt nichts Besseres. Und ich bin jetzt 64 Jahre alt, blicke zurück und stelle fest, die einzige Hoffnung, die ich habe mit meinen 64 Jahren, ist das leere Grab Jesu Christi. Eine andere Hoffnung habe ich nicht.
Dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt.
Die Auferstehung Jesu Christi. Also wir kämpfen doch jeden Tag auf der Intensivstation, damit unsere Patienten einige Wochen, Tage oder vielleicht ein Jahr oder 2 länger leben. Ich habe mal eine Überschrift gelesen im Fokus. 10 Jahre länger leben. Gesunde Ernährung, Sport, das reicht mir nicht. Ich möchte gerne dieses Angebot Christi in Anspruch nehmen, ewig zu leben. Nicht im Nirvana verschwinden, wie im Buddhismus. Nein, ich möchte leben. Und freue mich darauf, dass ich meine Eltern, die mittlerweile im Grab liegen, wiedersehen werde. Irgendwann meine Kinder und meine Frau. Das ist die Hoffnung und das predigen wir in den Gottesdiensten. Wir sagen dann unseren Patienten, rappelvolle Kiste, wir verlieren immer den Kampf gegen den Tod. Nur der Mann am Kreuz kann das ewige Leben schenken.
64 Jahre alt sind Sie. Sie sind viel unterwegs, rühren die Werbetrommel für die Hospizianer, die Werbetrommel für Ihren Gott. Denken Sie manchmal auch über Ruhestand nach?
Also wir sind noch voller Energie und gesund. Meine Frau hat eine Krebserkrankung, ist im vierten Buch auch beschrieben. Das hat uns damals überrascht, auch gebeutelt, aber sie hat sich erholt. Nächste Woche noch eine Mammographie und dann ist sie wohl als geheilt zu betrachten. Ja, wir wollen also bis, solange wir leben und etwas tun können, wollen wir den Glauben aktiv leben. Und irgendwann natürlich werden wir die Leitung abgeben und wir haben schon Nachfolger im Blick, die das machen, die auch berufen sind vor Gott, die fähig sind, auch ausgestattet mit einem gesunden Menschenverstand. Gott hat sich drum gekümmert und ja, es wird weitergehen und wachsen, hoffe ich, und ein Segen sei nicht nur in Peru, sondern überall, wo Menschen die Nachricht hören, dass im Vertrauen auf Gott aus dem Nichts etwas entstanden ist, was Großes entstanden ist. Da werden Leute Hoffnung schöpfen.
Ja, Sie haben ganz zu Anfang von einer Klinik für Quechua geträumt. Das ist Wirklichkeit geworden und jetzt ist ein großes humanitäres Werk entstanden. Ich vermute fast, dass Sie auch noch weitere Projekte so im Hinterkopf haben, oder?
Wir wollen auf jeden Fall in allen 6 Arbeitsbereichen wachsen. Natürlich, wir kämpfen in Peru oft mit der Bürokratie. Aber in Deutschland hätten wir in 22 Jahren kein modernes Krankenhaus gebaut, eine moderne Schule mit mittlerweile über 550 Schülern, einer tollen Infrastruktur, schöner als die Schule, die ich damals in Wiesbaden besucht habe, ein Mediennetzwerk, Festivals mit Tausenden. Das wäre in Deutschland nicht möglich gewesen. Aber Gott hat da die Tür geöffnet und hat. Also manchmal sehe ich mein Leben, wie über mir ein ganz großer Kübel Segen ausgeschüttet wird. Das hat Gott gemacht. Mit Leuten wie uns, wir sind oft am Hadern, wir zweifeln an uns, wir stolpern uns durch das Leben und stellen fest, dass trotz allem, trotz aller Widrigkeiten und Müdigkeit, die wir auch haben, Gott eine gigantische Geschichte schreibt. Aktuell bauen wir gerade 2 Komplexe, die Schule wird erweitert um weitere Klassenräume, wir wollen auf 700 Schüler kommen. Wir bauen dann eine Hotelanlage hinter dem Krankenhaus mit 15 Zimmern. Wir haben sehr viele Besucher, die mitarbeiten. Der Platz reicht nicht mehr aus. Und wir müssen demnächst das Amphitheater mit Tribünen erweitern, damit wir rechtzeitig zum Festival 2026 5000 Jugendliche in diesen im Amphitheater unterbringen können. Ich sagte ja schon, jedes Jahr sind es fast 800, die danach Seelsorge in Anspruch nehmen und mit einer unglaublichen Hoffnung Kurawasi verlassen. Ich muss eine Geschichte erzählen und zwar abends in den Pausen zwischen den Konzerten erzählen immer 2, was der Glaube ihnen bedeutet. Und die Linse Leon, die arbeitet im Medienzentrum, hat 10 Minuten Zeit, ihre Geschichte loszuwerden. Sagt sie, ja, unser Papa ist abgehauen. Er hat alles kaputt gemacht. Ich habe meinen Vater gehasst. Und es war unmöglich zu sagen, ich vergebe dir. Aber eines Tages saß ich in einer Kirche und sah in einem Flashback, wie oft Gott mir vergeben hatte. Und ich konnte es endlich sagen, Papa, ich vergebe dir. Und heute ist die Familie zusammen. Das Bezeichnende ist, 10 Minuten hat sie geredet und 10 Minuten hat sie geweint dabei. Und überall im Amphitheater saßen junge Mädchen und haben auch geweint. Die Geschichte von Lindsay war ihre eigene Geschichte.
Das kommt also öfters vor, dass Väter vielleicht auch Alkoholprobleme haben, dass sie ihre Familien im Stich lassen.
Kaputte Familien sind der Standard, nicht die Ausnahme. Mhm. Die allermeisten.
Mhm. Wie kommt das?
Tja, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich würde mal so ganz grob schätzen, dass bei uns in den Bergen Perus vielleicht 70% der Kinder ohne Väter aufwachsen. Die sagen immer, ja, meine primäre Compromiso, da war ich mit dieser Frau zusammen, heiraten gar nicht. Und 5 Jahre später eine andere Frau, eine dritte Frau. Also die Väter glänzen oft durch Abwesenheit. Die starke Figur in der Familie ist immer die Mutter. In ganz Lateinamerika, die hält den Laden zusammen, kümmert sich um die Kinder. Und deswegen Wenn ein junger Mann hört, der vielleicht auch verheiratet ist, meiner Mama geht's schlecht, dann springt der Bus ins Auto, ins Flugzeug, fährt sofort nach Hause, um seiner Mama zu helfen. Die Mutter in Lateinamerika ist oft viel wichtiger als die eigene Ehefrau. Aber dort, wo Menschen Christen werden, kommt es zu einer Veränderung. Also wir sehen tatsächlich Veränderung. Natürlich, es gibt auch Leute, die gehen an Gottesdienst und bla bla und singen Lieder mit und haben einen ganz anderen Lebensstil. Aber wir kennen so viele Geschichten von Menschen, die durch den Glauben Hoffnung schöpfen. Also wir haben die Karina Pereira, die leitet unsere Festival, die koordiniert das. Und die war bei uns in der Verwaltung bis 2020 und bei der Vorbereitung des ersten Festivals, wir wussten gar nicht, ob das funktionieren wird, tausende Jugendliche in Bergen da, ja. Da habe ich sie angerufen, Karina, wo steckst du? Ich bin in Lima, was machst du? Ich arbeite für die Regierung. Da habe ich gesagt, Karina, wir brauchen dich hier. Sie hat ihre Eltern verloren, ihr Vater war drogenabhängig, hat sie nie kennengelernt. Ihre Mutter starb an einem Bauchspeicheldrüsenkrebs, da war sie 12, 13 Jahre alt. Eigentlich keine Hoffnung, aber sie war mittlerweile Christin geworden. Und sie betet immer und liest in der Bibel und als ich sie da einlade, komm zu uns, du musst doch mithelfen, da hat sie dann, sie liest jeden Tag in der Bibel, las Psalm 80 und am nächsten Tag Psalm 81. In einer modernen Übersetzung, was stand da, ruft ein Festival zusammen. Wir haben das überprüft, ist die einzige der 20 spanischen Bibelübersetzungen mit diesem Wortlaut, sie hat gekündigt, lebt jetzt bei uns, organisiert diese Festivals und jetzt kommt der Knüller. Sie hatte bis dahin noch keine Hochzeit ausgerichtet, auch keinen Kindergeburtstag und ist jetzt die Schlüsselfigur mit Festivals mit vielen tausend Jugendlichen, 5 Tage lang mit 1000 Fragen, hochkomplex, mit Essen, Transport und unglaublich. Aber Gott hat sie berufen und sie ist genau die ideale Besetzung.
Tolle Geschichten, die Sie zu erzählen haben. Herr Dr. John, vielen Dank für das Gespräch. Wir setzen einen Punkt. Wer noch mehr Dankeschön. Wissen möchte, der kann in Ihren Büchern diese Geschichten nachlesen. Ich wünsche Ihnen für Sie persönlich und für die Jospisujana weiterhin Gottes Segen.
Dankeschön.
Das war das Gespräch mit Dr. Klaus-Dieter John. Gemeinsam mit seiner Frau Dr. Martina John hat er das humanitäre Hilfswerk die Jospisujana in den Anden gegründet. In ihrer Klinik werden peruanische Berglandbewohner für einen symbolischen Beitrag von 1 Euro behandelt. Getragen wird die christliche Initiative samt Schule von Spenden und vielen Ehrenamtlichen, die sich mit Herzblut engagieren. Mehr erfahren können Sie auf der Website von die Jospisujana und in den Büchern, die Klaus-Dieter John geschrieben hat. In unserem Online-Shop sind alle Titel erhältlich. Die entsprechenden Links finden Sie in der ERF Plus Audiothek zu dieser Gesprächssendung. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mögen, bis bald. Tschüss, sagt Simone Nickel.
1-Euro-Klinik für Quechua in Peru. So war diese Sendung überschrieben. Sie hörten eine Wiederholung aus dem Juli 2025.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.